Ich weiß nicht, ob ihr Hannah kennt. Hannah, die Mutter von Samuel, dem Propheten. Hannah konnte ja nicht schwanger werden, sie war unfruchtbar. Und sie hat vor dem Herrn geheult und ist irgendwann in so ein Meeting wie hier reingekommen und hat so schlimm rumgeheult und so ist so abgegangen, dass der Priester gedacht hat, die ist besoffen und hat sie echt maßregeln wollen und ist schon hin und hat gesagt, so jetzt reicht's hier, saufen und dann in Gottesdienst kommen, jetzt reicht's. Und dann sagt sie, nein, deine Magd ist nicht so drauf. Ich bin in diesem Schreien vor dem Herrn, dass etwas passieren möge jetzt. Und wisst ihr, wen sie zur Geburt bringen durfte? Sie durfte zur Geburt bringen den Samuel. Und in der Zeit Samuels, und das ist so krass, weil sie hat ihn an Gott geweiht. Und oft sind diese Kinder, die eigentlich gar nicht hätten sein dürfen, die der Feind von vornherein verhindern wollte, die sind nachher die gewesen, die so Gott hingegeben und geweiht waren, wie kaum andere, weil schon die Eltern anders drauf waren, weil die es nicht so for granted genommen haben. Weil die nicht einfach gesagt haben, oh klar, logisch, jetzt lassen wir mal ein Kind raus. Sondern weil sie drum ringen mussten. Und diese Hannah, die hat diesen Samuel zur Geburt bringen können. Und als er ein kleiner Mann war, hat sie ihn in den Tempel gebracht, dass er Gott dient. Damals war der Tempel halt in Jerusalem, okay? Damals, hier muss man kein Kind herbringen, ja? Okay, heute sind wir der Tempel, okay? Heute geht's nicht mehr um den Tempel, der irgendwo ist, an irgendeinem Platz, ja? Aber es ging darum, ihn dem Herrn zu weihen. Und der kleine Mann ist dann unter der Obhut vom Oberpriester Eli da aufgewachsen. Und jedes Jahr hat sie ihm ein neues Kleid wieder gebracht, weil er ist natürlich auch gewachsen. Und ich stelle mir das vor, wie dieser kleine Mann irgendwo so da, wo es um Gott geht, aufwächst. Und offensichtlich waren aber die Priester in der Zeit relativ schräg geworden. Vor allem die Söhne vom Priester Eli, die waren echt schief drauf. Eli, lesen wir nichts, dass er schief drauf war. Aber der Herr hat in dieser Zeit gesagt, Eli, ich werde euch der ganzen momentanen Priesterkaste den Stecker ziehen. Ich suche mir einen neuen. Ich suche mir einen, der wird meinen ganzen Willen tun. Der wird tun, was in meiner Seele ist. Ist das nicht wunderschön? Der Herr sucht jemand, der tun wird, was in seiner Seele ist. Er wird tun, wie es in Gott ist, weil er Gott kennt, was in Gott ist. Solche könnten wir vielleicht sein. Nicht, dass wir vom Hörensagen von Gott erzählen, sondern weil wir wissen, das ist in Gott drin. Und dann sagt er, und ihr kennt alle die Geschichte wahrscheinlich, dann kommt da das Rufen der Stimme in der Nacht und es steht was Interessantes da. Es steht da, und Eli und Samuel war, wo die Lade des Herrn war. Also dort, wo die manifeste Gegenwart Gottes in jener Zeit war, ja? Stand für, dort ist Gott, dort redet Gott. Und er war dort, wo die Lade des Herrn war. Ihr könnt es nachlesen im Samuel, ja. Aber Eli war an seinem Platz. Und ich finde es voll krass, Eli war an seinem eigenen Platz, der kleine Samuel aber war dort, wo der Herr war. Und ich glaube, so viele von uns, die wir schon sehr lange gläubig sind, wir sind halt an unserem Platz. Hat sich so ergeben irgendwie so. Da sind wir jetzt. Aber der kleine Samuel, der war dort, wo der Herr war. Und dann hört er plötzlich nachts die Stimme. Ja, und dann denkt er, der Eli ruft, geht zu Eli, sagt, hey Eli, alles klar, was rufst du mich? Und sagt er, hab dich nicht gerufen, penn weiter. Also der war auch so dumpf, dass er das noch gar nicht gemerkt hat, was da eigentlich passiert, dass Gott am Rufen ist. Und ich glaube, wisst ihr, wir denken immer, sind die blöd alle in der Bibel. Aber denkt das mal für uns, weißt du? Wie oft will der Herr mich vielleicht in der Nacht rufen? Ich so, oh Herr, ich bin so müde, warum bin ich denn wach hier? Und der Herr wird gern, aber wir kriegen es gar nicht mit. Oder auch anders, wie auch immer. Und dann kommt der, und dann kommt es wieder und wieder, und schließlich der Eli, ganz so doof ist er nicht, schließlich kommt der Eli und sagt, ey du, das ist wohl Gott, der dich ruft. Es ist wirklich wohl Gott hinter dir her. Da ist er schon weiter als ganz, ganz viele von uns heute. Ja, die dann einer neuen Generation sagen, du, ich glaube wirklich, Gott will mit dir sprechen. Und nicht sagen, ey, was, das kann gar nicht sein, Gott will sicher mit mir sprechen. Warum sollte er mit dir sprechen wollen? Du bist ja nicht so weit wie ich. Ja, ich bin ja der Schüler in Ausbildung. Ja. Und Eli hat gesagt, du, das nächste Mal, wenn du diese Stimme hörst, sag, hier, rede Herr, dein Knecht hört. So, kleiner Samuel, die Stimme kommt wieder und er sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und Gott offenbart dem kleinen Samuel, wie er die alte Priesterkaste abschaffen wird. Wie er die alte Art von Leiterschaft wegnehmen wird, weil er einen sucht, der seinen Willen tut. Und er offenbart es diesem kleinen Mann, wo wir sagen würden, Herr, überfordere den Mann nicht. Was willst du dem sagen? Das kannst du erst einem sagen. Da muss ein gestandener Mann Gottes sein. Ey, da kannst du jetzt nicht so ein kleines Kind da fragen. Und er sagt nichts da. Und er sagt was Interessantes. Er sagt, und ich werde ihm ein Haus bauen. Ja, also Gott redet ja auch zu Eli zuerst und sagt ihm die Ansage auch. Und er sagt, und ich werde einen suchen, der wird mein tun, was in mir drin ist. Und ich werde ihm ein Haus bauen. Schaut, und das alte System, was wir kennen, ist, wir bauen Gott ein Haus. Wir sind so krass drauf, gebetsmäßig, dass Gott Erweckung bringt. Wir bauen dem Herrn ein Haus, das er gar nicht anders kann, als Erweckung rausgießen. Ja. Wir bauen Gott eine Gemeinde, wir bauen Gott ein Altar, wir bauen Gott alles Mögliche. Aber Gott baut denen, die ihn kennen, baut er ein ewiges, bleibendes Haus. Und ich glaube, dass die Hütte Davids, die im Gegensatz zu dem Tempel in Jerusalem eine Verheißung hat, wieder aufgebaut zu werden. Amen. War ein bisschen zu wenig, ja. Die Hütte Davids hat eine biblische Verheißung, die Wiederherstellung oder Wiederaufrichtung der Hütte Davids. Die gibt's, Amos. Okay? Amen. Auf die Wiederherstellung des salomonischen Tempels gibt's keine Verheißung. Keine. Das Ding ist durch. Die Hütte Davids war weiter als der spätere Tempel von Salomo. Wer Ohren hat zu hören, höre. Ja? Okay? Und diese Verheißung ist gegeben worden, weil Hannah vor dem Herrn schrie und weil Samuel das Volk Gottes in Geradheit gerichtet hat und er durfte diesen David einsetzen. Wir sehen nachher den David. Wir sehen die Herrlichkeit der Königsherrschaft von David. Wir sehen seinen Lobpreis. Jeder von uns hat mal eine David-Zeit. Aber interessant bei David ist Samuel, der ihn einsetzen durfte. Und Gott hat ihm ein Haus gebaut und auf diesem Haus ist bis heute Verheißung. Und diese Folge, die sich dort geöffnet hat, dass dann über David, der Mann nach dem Herzen Gottes, stell dir vor, du darfst einen Mann nach dem Herzen Gottes prägen und hineinführen, dass er der wird, der werden soll. Und du würdest das wirklich tun. Und es kommt ein Samuel raus. Oder du darfst einen David hineinführen in das, was er zu tun hat. Wir sehen immer den David, wir sehen immer den Mann Gottes, wir wollen immer der Mann Gottes sein. Wir wollen immer der Mantelträger sein, ja. Mit Vollmacht, John G. Lake, Teil 2. Ja, das ist, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Aber der Herr baut seine Gemeinde und seine Gemeinde ist anders. Seine Gemeinde lebt nicht von diesen Hypes und von diesen Helden und von diesen, der David wiederum hat Helden hervorgebracht. Die wurden noch in der Zeit von Salomo besungen. Und die kamen ihren Speer über 100 geschwungen und über 300 geschwungen. Die waren so übermächtig. Als die zu ihm kamen, waren es Männer alle verbitterten Herzens. Was für eine Art von Gemeinde baut der Herr, die das hervorbringt? Weiß nicht einen im Jahrhundert, sondern wo plötzlich ein ganzes Sammelsurium an Leuten ist, die nach seinem Herzen wirklich sind. Martin Luther hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Und zwar bei der Einleitung zur deutschen Messe. Also Vorrede zur deutschen Messe, das ist die Einleitung da gewesen, weil sie haben sich dann doch mal entschieden, das Ding jetzt auf Deutsch zu machen, anstatt auf Latein. Und das war damals revolutionär, das war hochreformatorisch damals, da fallen wir natürlich nicht mehr vom Stuhl. Ja, ich rede jetzt mal Deutsch hier, ja, sagt der Herr Kund, hoffentlich. Ja. Okay, aber damals war das revolutionär. Und er hat dann gesagt, in dieser Vorrede zur deutschen Messe, sagt er, neben der lateinischen Messe, die wir erstmal noch lassen, und jetzt der deutschen Messe, gäbe es noch eine dritte Art von Gottesdienst. Und das wäre eigentlich der wahre Gottesdienst der wahren Gläubigen. Und das müsste in den Häusern stattfinden. Das müssten die Ernsthaften sein, die, die wirklich es ernst meinen. Und die müssten sich irgendwie in den Häusern versammeln. Und zum Schrecken, glaube ich, von vielen, die heute protestantische Theologie vertreten, sagt er, und dort könnte es Abendmahl sein in den Häusern. Ohne Bischof. Ja. Dort könnten die Gelder zusammengesammelt werden für die Armen und Bedürftigen. Da könnte man ganz schnell Leuten helfen damit. Da könnte man ein Sozialsystem hochfahren. Und dann beschreibt er das und sagt, es wäre sehr leicht auch. Bräuchte es nicht die große Lehre und die Riesensachen. Da könnte man einen kurzen Katechismus und halt mit den Worten von Luther, ja, was man da dann ordnen könnte und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss, nachdem er einen Riesenanfall kriegt, und das wäre es eigentlich. Die meisten Christen haben noch nie was von gehört. Martin Luther und Hauskirche, ja, ist bisher sehr unterbeleuchtet. Und dann sagt er, das Problem ist, das deutsche Volk ist ein hartes Volk und rohes Volk. Und wenn ich das jetzt durchzwingen würde, dann würde es einen Riesenaufstand geben und es bringt gar nichts. Ich habe die Leute nicht dazu. Für das, was ich eigentlich spüre, wohin die Reformation laufen müsste, ich habe die Leute nicht. So, jetzt sind wir hier 500 Jahre später. Findet der Herr unter uns die Leute, die er in dieser Weise ernsthaft zusammenrufen kann, in Häusern? Es ist die letzten Jahre viel über Hauskirchen und alles Mögliche gesagt worden und zum Teil ist es dann hoch, wieder strukturell und konzeptionell und alles Mögliche geworden. Aber wo könnten Leute so ernsthaft sein, dass sie sich echt zusammenrufen lassen, zusammenbleiben, zusammen die Wegstrecke gehen, das Leben teilen, irgendwie miteinander anfangen zu wirtschaften, miteinander anfangen, irgendwie das Geld zusammenzuwerfen und so weiter. Und wo könnte das tatsächlich passieren? Warum? Weil diese Art von Leute, auf die der Luther gewartet hat, die wachsen nicht am Baum. Es gibt keinen Jüngerschaftsbaum, an dem irgendwelche Leute wachsen, sondern die Jünger Gottes, die werden geschmiedet. Reformatoren werden geschmiedet. Und zwar, indem wir zusammen sind und uns aneinander reiben und diesen Prozesse haben von, ich halte es nicht mehr aus, wenn du noch einmal mit dieser Scheißfresse hier erscheinst, dann flipp ich aus. In diesem echt werden, übrigens immer wieder neu. Wir dachten vor 3 Jahren auch schon, wir sind sehr echt. Haben wir gemerkt, dass der Herr das nochmal ganz anders sieht. Ja, jetzt ist nochmal ganz viel echt geworden. Jetzt habe ich im Moment das Gefühl, jetzt ist es gerade wirklich echt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der Heilige Geist das nächste Mal vorbeikommt. Oh, ist das lieb, danke.
Von Michael.
Oh, danke, Michael. Die Leute, auf die Martin Luther gewartet hat, die wachsen an keinem Gemeindebaum. Die wachsen nicht einfach. Die werden geschmiedet. In den Beziehungen werden sie geschmiedet. Im Miteinander unterwegs sein werden sie geschmiedet. Im Dranbleiben werden sie geschmiedet. Im Nicht-Aufgeben werden sie geschmiedet. Im Nicht-Aus-dem-Ring raustreten werden sie geschmiedet. Im an den Punkt kommen, Herr, lass Feuer fallen. Ich halte es nicht mehr aus. Wird geschmiedet. Bis du an einen Punkt kommst, wo du sagst, wie ein Paulus, ich habe den Herrn gebeten, dass er mein Leben nimmt, um einige aus meinem Stamm zu erretten. Dass ich meine Errettung selbst preisgeben wird, dass einige von meinem Volk der Juden gerettet werden würden. Ich habe ihn gebeten darum. Mose hat das Gleiche gemacht. Er hat irgendwann gesagt, ja,
Nimm mich weg. Aber lass dein Volk. Der Herr hat gesagt, ich nehme das Volk weg. Das Volk ist so halsstarr, ist fertig. Ich nehme dich, Mose. Du bist mein Mann. Du bist richtig gut drauf. Dich nehme ich. Und Mose sagt nicht, ja, endlich, habe ich schon lange gewusst. Ja. Ich meine, hier gibt's einen, der einen Checker hat. Und die anderen sind alle echt doof. Ja. Sondern Mose hat anders reagiert. Er hat gesagt, nee. Nimm mich weg, aber hol dir ein Volk irgendwie. Versteht ihr? Jesus sagt, es gibt niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für Freunde. Da steht nicht, sein Leben gibt für den Herrn, sondern für Freunde. Und dann geht er hin und sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und dann stirbt er für uns, weil für sich hätte er nicht sterben müssen. Die Leute, auf die Luther wartet, hat Calvin nachher in Genf versucht, an den Universitäten zu züchten. Oh, lass es gern da stehen. Ich kann, weil ich habe irgendwas, das noch kratzelt. Danke. Du kannst die nicht an der Uni ausbilden. Du kannst nicht Männer Gottes auf der Bibelschule ausbilden. Ich war auf einer guten. Und trotzdem habe ich so wesentlichste Lektionen erst im nachher hier gelernt, weil ich geschmiedet werden musste, dass ich wir hatten das Bild vom Töpfer heute, ja, das gibt's mehrere Bilder. An dem Punkt mag ich das Schmiedewort sehr, weil ich glaube, das ist auch manchmal genau das. Und ich habe jetzt die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre habe ich erlebt, wie der Herr nochmal an mich ranging und gesagt hat, Johannes, ich will echt nochmal was an dir abschrauben. Und ich so, oh nee, Herr, fang doch mal bei den anderen an. Also ich finde, dass ich echt schon viel zugelassen habe. Ja? Fang mal bei der Reschi an. Ja. Aber die findet ja dauernd raus, was bei mir noch schief ist. Und dann kommt sie wieder und sagt, Johannes, das müssen wir mal bei dir ran. Dann sage ich, nee, wir müssen erst mal bei dir ran. Dann sagt sie, nee, ich habe schon was Konkretes. Und dann sage ich, okay. Ja, und dadurch kommt man nicht dazu, dich endlich mal zu befreien, was so dran wäre. Ja. Okay. Tom und Schirr. Also, Leute, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich baue meine Gemeinde. Die Zeit der Gemeinde ist nicht vorbei. Einige denken, die ist vorbei, nur weil die so kontraganmäßig ausgebildet war bisher. Die ist nicht vorbei, die hat noch gar nicht angefangen. Das wirkliche Zeitalter der Gemeinde hat noch gar nicht wirklich angefangen, weil diese Art von Gemeinde hat es noch gar nicht gegeben, die Wiederherstellung aller Dinge. Jesus baut seine Gemeinde. Die Gemeinde ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Ohne Gemeinde geht's nicht. Alle, die jetzt denken, sie können im Apostolischen, im Prophetischen irgendwo abgehen wie Schnitzel, aber sie brauchen nicht mehr, dass Jesus seine Gemeinde baut. Viel zu anstrengend, so blöde Haustreffen da, alles oldschool und irgendwie können wir alles knicken, ja. Ja, stimmt, die meisten Haustreffen sind scheiße, ja, die meisten Haustreffen sind langweilig, die meisten Haustreffen funktionieren überhaupt nicht. Ja, für was sollte man das weitermachen? Weil wir eine Sache brauchen, wir brauchen, dass wir geschmiedet werden. Die Leute, auf die Martin Luther gewartet hat, die wachsen nicht am Baum, die kommen nicht irgendwo dahergerollt, sondern sie werden geschmiedet. In 2 Dimensionen, in der Verborgenheit vor Gott, und in der Gemeinschaft der Heiligen, im Rat der Brüder. Das sind die 2 Dimensionen, in denen die Reformatoren geschmiedet werden, die die Welt verändern können. Wenn du eins von beidem abschaltest, wenn du nicht mehr in der Verborgenheit vorm Herrn bist, wo es zwischen dir und Gott wirklich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil da fallen einem nur Worte ein, die habt ihr alle schon gehört. Ja. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also nimm irgendwas mit deinen Worten. Das Echte zwischen dir und Gott in der Verborgenheit, okay? Und der Vater, der im Verborgenen ist, wird dich erhören. Und der Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Und die 2. Dimension, wie Reformatoren geschmiedet werden, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Liebt Gott? Nee. Petrus, helf mir schnell. Fürchtet Gott? Ehrt die Bruderschaft, das ist das Wichtigste. Ehrt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Kann dich schon jemand bringen? Das ist Petrus. Okay. Diese Bruderschaft, das ist etwas, hinter was wir hierher sind, hier in unserem Breitengraden. Wir wollen erleben, was ist Bruderschaft. Leute, der Preis ist furchtbar, weil er unserer Gesellschaft nicht entspricht. Wir sind so Egoisten, wir sind so selbstbezogen, wir sind so unfähig. Wir sind nicht gemeinschaftsfähig einfach. Wir sind verzogen, ja, verzogene Bengel. Und irgendwie hat es auch langsam jeder gecheckt, selbst ich, dass irgendwas selbst bei guter Erziehung auch noch schiefgelaufen ist. So, und jetzt liebt die Bruderschaft. Liebt die Bruderschaft. Liebt sie. Ich bin ganz sicher, ich glaube, ich bin in der falschen Bruderschaft. Die kann man nicht lieb haben. Ja. Die sind dramatisch. Ja. Sagt der Herr, genau deswegen bist du dort. Paulus, liebe Petrus. Der heuchelt immer mit den Juden rum, ich sag's dir. Liebt den Petrus. Petrus, Jesus und seine Donnersöhne und sein Satan, geh hinter mich und sonst was. Wo er sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Noch einmal, ich flippe komplett aus. Liebt die Bruderschaft. Wir können noch nicht mal von Bruderschaft reden, weil wir noch gar keine Bruderschaft haben. Wir sollten nicht so schnell diese ganzen kostbaren Worte verbraten, aber das ist, auf was wir hinlaufen. Echte Bruderschaft. Wo soll sie denn geschmiedet werden, wenn es nicht Leute gibt, die sich in guten wie in schlechten Tagen versammeln lassen zusammen? Das ist das, was viele nicht mehr verstehen, weil sie nur noch in der Salbung, weil sie nur noch beim Herrn, weil sie nur noch das machen wollen. It was so clean. Aber dieses, wer gibt sich das, geschmiedet zu werden unter den Brüdern? Wer gibt sich das, miteinander richtig Stress zu haben und mal für eine Zeit nicht mehr miteinander klarzukommen und danach es vom Herrn wieder herstellen zu lassen und wieder hineinzugehen? Wer gibt sich das? Die Gemeinde, die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Vater, dass sie eins seien, wie du und ich eins sind, damit an ihrer Liebe zueinander die Welt erkenne. Wir lieben es, am Sonntag in den gesalbten Gottesdienst kann jeder. In einem guten Film, im Kino kann jeder. Komischerweise kaum jemand Motivationsprobleme. Und speziell bei Letzterem. Ich weiß, keine Ahnung. Ja. Für vieles hast du null Motivationsprobleme. Aber wer ist denn da? Und wer trachtet nach dem? Okay, ich muss einen Punkt hier. Jonathan und David. Wisst ihr, wir sehen immer den David, immer den David, immer den David. David, der Mann. Ich will David sein. Will 500 Frauen. Keine Ahnung, was wir an da. Aber David, natürlich ist er ein toller Mann. Und ist es richtig? Ich hatte meine David-Phase. Hoffentlich jeder im Raum hatte mal so eine richtig intensive David-Phase, okay? Es muss sein, ja? Wo du psalmistenartig durch die Gegend schwebst und meine Seele erhebt den Herrn und so weiter. Und vieles mehr. Also ich will den David überhaupt nichts wegnehmen. Nur ich will was anderes anfangen zu sehen heute Abend. Die Leute, die um David waren, die wir nicht beachten. Und neben dem Samuel gibt's noch einen, der den David mehr freigesetzt hat als wahrscheinlich jede andere Figur. Und das ist sein Freund Jonathan. Und Jonathan war der Prinz. Jonathan war der nächste König. Okay? Das war sein Erbe, war eine Erbmonarchie. Alles klar? Er war der nächste König. Und jetzt tritt der David auf und er befreundet sich mit ihm. Und es steht, dass die sich so derartig lieb gewonnen haben. Ich werde gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und Jonathan sagt zu David, David, weißt du was? Ich weiß, du wirst König sein. Du wirst der nächste König sein. Nicht ich. Du wirst der nächste König sein. Und weißt du was, ich bin nicht nur beim Einverstanden, ich weiß, das ist von Gott, so muss es sein. Ich werde der zweite Mann sein mit dir. Damals konnte man sich noch nichts anderes vorstellen. Es gab nur Königtum, ein Monarch, gab es halt nur einen da oben. Okay, es gab nichts anderes. Heute sind wir, Halleluja, heute kann man auch was anderes machen. Aber Leute, da ist etwas. Und dann sagt Jonathan, ich gebe mein Recht, Prinz zu sein, auf. Du wirst mein Freund. Und ich werde mit allem, was ich habe, mit meiner ganzen Liebe, David, ich werde zu dir stehen, mit dir sein. Und wir werden zusammen dieses Land für den Herrn. Ich weiß nicht genau, was er da gesagt hat, aber ich kann mir das so vorstellen. Die müssen geredet haben. Als Jonathan stirbt und in der Schlacht, als auch sein Vater Saul dann sich umbringt, und Jonathan auch stirbt und es wird David die Kunde gebracht. Saul ist tot, dein Widersacher ist tot. Da hat er nicht gesagt, Halleluja, jetzt werde ich endlich König, jetzt reicht's auch mal langsam her. Sondern er hat gesagt, oh, hat ein Lied angestimmt und hat für beide, nicht nur für Jonathan, aber auch für Saul gesungen. Und ihm war etwas ganz anderes vor Augen. Er hat nicht gesehen, dass er jetzt König wird. Er hat gesagt, wie sind die Helden gefallen, verloren die Waffen der Schlacht. Er wusste, dass an diesem Tag es ein Tag des Verlustes war für das Volk Gottes. Das war kein Tag des Siegers, um sich zu freuen. Das war kein Tag für David zu sagen, Halleluja, komme ich endlich in meine Berufung. Es war ein Tag der Trauer und er hat die Waffen besungen, die verloren gegangen waren dem Volk Gottes. Und die Helden, die gefallen waren und nicht mehr da waren. Und dann besingt er Jonathan und er sagt, Jonathan, mein Freund, deine Liebe war kostbarer für mich als Frauenliebe. Es gibt eine Dimension in der Bruderschaft, das gibt es auch zwischen Frauen, die ist so viel stärker, eine geistlich saubere Beziehung zwischen zwei Freunden, zwischen zwei Brüdern, zwischen zwei Schwestern, die so krass ist, dass ein David sagen würde, du kannst natürlich sagen, gut, der hat ja auch keine Ahnung von Ehe, das war ja alles ein Tohuwabohu bei ihm oder so. Aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber eines war klar, er wusste, die Liebe und das, was ihn mit Jonathan in aller Reinheit und Sauberkeit und Eindeutigkeit verbunden hat, war kostbarer als jede andere Liebe, die er auf diesem Planeten hatte. Er hatte einen Freund gefunden gehabt. Ein Bruder. Der wäre für ihn in den Tod gegangen und umgekehrt hätte es auch gemacht. Und dann hat er sich gekümmert und hat geguckt, sie noch Nachkommen von Jonathan irgendwo. Mephibosheth. Hat ihn zu sich an den Hof geholt. Der war irgendwo runtergefallen auf der Flucht und war gelähmt und er war sein Zeitlebens war er am Hof von David. Weil er hat sich nicht nur um David, um seinen Freund Jonathan, sondern auch sogar um seine ganze Nachkommenschaft gekümmert, weil das war sein Herz zu diesem seinem Freund. Jesus sagt genau das Gleiche. Er sagt, es gibt keine größere Liebe, als dass wir unser Leben geben für Freunde. Niemand hat größere Liebe. Noch nicht mal als Märtyrer zu sterben für Gott. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben gibt für einen Freund. Wer Ohren hat zu hören, hört es. Ja. Es gibt nichts Größeres. Nun aber bleibe Hoffnung, Glaube, Liebe, diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Und es ist keine Volksmusikliebe. Rumstada und irgendwas. Das ist diese Art von Liebe, dieses, was David da besingt und was dann nachher Petrus sagt. Liebt die Bruderschaft. Und wir können sie gar nicht mehr lieben, weil ich flipp aus, wenn ich nur dran denke, mich mit denen noch einmal zu treffen. Ich fertig. Ja, gibt's irgendeinen Ausweg? Können wir, wir schaffen jetzt einfach Gemeinde ab. Nein, Jesus wird seine Gemeinde bauen, ihr Lieben. Er wird. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwältigen können. Die Frage ist nur, ob Gott sie baut oder ob wir sie bauen. Sie ist in diesem Geist der Bruderschaft, entsteht in diesem Geist der Bruderschaft etwas, was uns geschmiedet werden lässt füreinander einzustehen bis in den Tod. Und wir merken unter uns, dass uns Gott neu herausfordert. Uns ist zum Teil, Leute, jetzt sind wir ja schon echt ein paar Jährchen dran und versuchen in diese Sachen reinzugehen. Und die Themen sind jetzt auch nicht ganz neu, ja, so die meisten davon. Aber wir merken, jetzt zieht der Herr nochmal so ein bisschen an und sagt, seid ihr immer noch dabei? Und so, und dann zwei Jahre später gucken wir mal durch die Reihen und sagen, wow, es sind ja echt noch ein paar dabei. Liebt die Bruderschaft. Wo wird Bruderschaft gelebt? Wo bist nicht du dein Herr? Wo bist nicht du der Chef? Wo bist nicht du der Erkenntnisträger? Wo bist nicht du der Checker, dem die Leute nachfolgen? Wo bist du der Freisetzer? Leute, es hat niemand größere Liebe. Und Leute, da ist bei mir was passiert. Nun, ich liebe die Sachen, die ich von Gott habe, okay? Ich liebe das Herolden, ich liebe die Reformation, ich will es sehen, wie unser Land komplett umgestaltet wird. Das lebt in mir und seit ein paar Jahren, es wird nicht schwächer, es wird immer schlimmer. So, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als für die Dinge Gottes am Start zu sein. So. Und dann überlege ich mir natürlich, was könnte ich noch besser machen, was könnte ich noch effektiver tun für Gott? Und wisst ihr, die Antwort, die dann kommt, ist nicht nochmal einfach 48-7 beten. Ja. Ja, irgendwie den Tag verlängern und nochmal ein paar Stunden dranlegen. Ja, das ist nicht die Antwort da drauf. Sondern wisst ihr, was die Antwort kam, was mir langsam gedämmert hat? Wenn ich mein Leben niederlegen würde oder Teile meines Lebens und meiner, jetzt mache ich mal was ab, vielleicht für manche von euch krasses, Teile meiner Berufung niederlegen würde, damit ein Freund sein, was er von Gott bekommen hat, ausleben kann. Und das würde heißen, ich lebe es nicht mehr. Dann würde ich gewinnen. Amen. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer sein Leben hingibt für einen Freund, er wird gewinnen. Wer nicht hinterher ist, ich muss aber für den Herrn, ich muss mein Ding hier ausleben, der Herr hat gesagt. Sondern wenn ich sage, und wenn ich jetzt, vielleicht ist es ein Teil meiner Zeit, Leute, und ich kann es nicht so arg öffentlich gerade, aber ich bin am Überlegen, für mich und mein Leben, wie viel meiner Zeit wäre besser, würde ich es für einen Freund einsetzen, als würde ich es für das, was ich selber kann, einsetzen. Weil es würde dem Königreich helfen. Keiner hat größere Liebe als der, der in diese Bereiche reingezogen wird. Leute, und das kannst du nicht so einfach. Und wir sollten uns nichts vormachen und wir sollten aufhören, immer so zu machen, als wären wir schon Söhne, als hätten wir schon Bruderschaft, als hätten wir tolle Beziehungen, wenn wir sie nicht haben. Und die ich vor zwei Jahren dachte, die sind ja super, hat der Herr jetzt auch nochmal überprüft. Da denke ich, boah, Herr, ich halte nochmal so eine Runde, hält meine Seele nicht aus, Herr. Noch einmal, nein, es geht nicht mehr. Und der Herr sagt, doch, es geht, Johannes, es geht. Weil hinten dran ist etwas, was auf euch wartet. Es wartet die Armee der Morgenröte, es wartet das Volk Gottes. Es wartet der neue Tag, das Volk, was noch nicht geboren ist, es wartet darauf, geboren zu werden. Es wartet etwas, was die Welt reformieren kann, was Luther wusste. Irgendwann muss diese Art von Leute kommen. Aber sie werden auch in unserer Generation nicht am Baum wachsen. Sie werden geschmiedet. Reformatoren werden geschmiedet. Wir haben uns auf diese Freundschaften, die der Herr vorbeischickt, einzulassen. Und wir haben nicht nur uns auf die einzulassen, die uns eh sympathisch sind. Deswegen sind Häuser so wichtig, weil an diesen Häusern sind auch Leute drin, die du dir nicht rausgesucht hast. Weil der Herr will keine elitären Zirkel. Ich habe so viele Freunde hier, wir könnten ein super Haus machen hier, ja, in Konstanz. Wir hätten unsere Ruhe, braucht keiner mehr. Komm, die anderen sollen auch gucken, wie sie so gut hinkriegen wie wir. Ja, dann hätte ich keinen Stress mehr. Ja, ist wahrscheinlich auch eine Illusion, aber zumindest fühlt es sich manchmal so an. Das stimmt schon, ja. Ja, da würden wir uns wieder verkrachen. Ach, scheiße. Ja. Okay, aber wisst ihr, dieses Rauspicken, wen ich mir nehmen kann, Jesus wusste, als er Judas erwählt hat, dass der den verraten wird. Und er musste ihn nehmen. Und er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Leute, das ist so oberkrass. Das ist so super krass. Jetzt kannst du sagen, hey, Jesus muss halt auch so sein. Ja, muss bei dir halt auch so sein. Wir sind so ein, und wir reden ja immer, verlass deine Komfortzone. Das hat schon keine Kraft mehr, wenn man das heute sagt, ja. Komfortzone verlassen, hat ja scheinbar jeder verlassen, aber jeder ist extrem komfortabel unterwegs. Nach 2 Stunden beten geht ja schon die Luft aus. Oder du machst halt wieder ein Gebetssystem, dann geht es auch wieder her. Oder nach 3-mal hauskirchenmäßige Auseinandersetzung mit Levi, wir sind nicht mehr im gleichen Haus, ja. Wir haben zum Glück was Neues gegründet. Aber das... Aber, versteht ihr, also, da ist, da sage ich, du, noch einmal der Typ, echt, wenn er nicht bald eine andere Brille kauft, ich reiße. Sagt der sich natürlich nochmal ein, so ein ausflippender Johannes, das kann ich gar nicht sehen. Also ich höre vom Herrn nicht mehr, dass ich hierher gehöre. Höre ich nicht mehr, also, ich habe da keine Überführung davon. Also, frag mal die Jünger, wann sie eine Überführung hatten. Jesus kommt und sagt, folg mir nach. Und jetzt, freie Auswahl, nein, folg mir nach. Und ja, sorry, ich habe eine Frau. Petrus hatte eine Frau. Jetzt überlegen wir, Leute, wir predigen Zeug, was wir nicht bereit wären, auch nur ansatzweise zu leben. Jesus kommt daher, finden wir völlig normal, dass er sagt, Petrus, folgt mir nach. Und sagt, alles klar, ich lasse alles stehen und liegen. Und was macht meine Frau so lang? Kommt gar nicht vor, die Diskussion. Erst als Schwiegermutter krank wird, taucht es auf, das Problem. Sonst wüssten wir gar nicht, dass der verheiratet war. Wir denken alle, das waren alles Singles. Nein, das waren Familienväter. Und der Herr kommt und sagt, folg mir nach. Darf ich noch schnell meinen Vater begraben? Der ist gestern gestorben. Nein! Lass die Toten begraben. Jesus, bist du schräg drauf? Versteht ihr, was ich meine? Jesus ist die einzige Herausforderung. Jesus ist nicht so cool und locker und alles mögliche, was wir ihm alles andichten. Locker im Herrn. Ja. Ist nicht so locker. Jesus kommt. Würdest du, ganz ehrlich, wenn heute jetzt einer vorbeikommt und sagt, ey, folg mir nach. Ja. Und dann sagt er, hör mir nachher von der Rahel, oh, der Christian ist jetzt weg. Ja, was, der ist weg. Ja, da ist so einer vorbeigekommen, der hat gesagt, komm und folg mir nach. Sag mal, ist der wahnsinnig? Sofort einbestellen, machen wir Befreiungsdienst. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt in der Kirchengeschichte auch und in der Geschichte von Jesus noch viel schlimmer. Es gibt Leute, es gibt Dimensionen, die Leute gelebt haben, die könnten wir nicht mal predigen, weil wir würden es im Leben nicht umsetzen, im Leben nicht, im Sterben nicht und auch nach dem Tod wahrscheinlich noch nicht. Oder dann gehen uns halt die Lämpchen auf langsam. Ein Nikolaus von Flüe, einer der wichtigsten Bindeglieder, ein Jahr nach dem, oder vielleicht im gleichen Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein Jahr nachdem Jan Hus hier den Märtyrertod in Konstanz gestorben ist, ist ein Mann geboren worden in der Schweiz, der Innerschweiz, Nikolaus von Flüe. Und dieser Mann, der ist für mich der, der es von Jan Hus rüber gebeamt hat, damit dann Martin Luther 100 Jahre später diese Freisetzung erleben konnte. Der ist das Bindeglied. Und dieser Mann war ein bekannter Amtsammann, wie sagt er da? Irgend so ein Bürgermeister oder was er da auch immer war. Also ein relativ angesehener Typ, ein Bauer und alles mögliche, hatten 10 Kinder. Und er hat so schlimme Visionen gehabt. Der behauptet, er hatte schon vor seiner Geburt Visionen. Eine interessante Theologie. Und dann, ich weiß nicht, ob du darüber mal nachgedacht hast, ja. So, und dann kommt er daher und sagt, Dorothea, ganz ehrlich, weißt du was? Ich muss weg. Was? Du musst weg? Du bist verheiratet, du hast 10 Kinder. Und damals war 10 Kinder, verstehst, Hartz IV und alles gab's nicht. Und dann kommt die beide zum Schluss, dass es richtig ist, dass er ein Eremit wird. Und er ist einen Berg runtergezogen und hat die restlichen 20 Jahre von seinem Leben nichts mehr mit seiner Familie zu tun gehabt. Das kannst du nicht predigen, verstehst? Wir finden es immer toll so, die Mystiker, aber das kannst du nicht predigen, den Lebensstil, verstehst? Kannst du niemand raten. Ja. Und dann hat er da in seiner Klause gehaust und 20 Jahre nachgewiesenermaßen nichts gegessen und nichts getrunken, übernatürlich gefastet. Und das hat freigesetzt, was dann die Reformation gekommen ist. Davon bin ich überzeugt. Das sind die Männer und Frauen Gottes, die anders drauf sind, verstehst du? So, und du bleibst jetzt schön bei deiner Frau, ja. So, das muss man jetzt gleich sofort dazu sagen, ja. Wenn es jetzt mystisch wird, dann haben alle möglichen Leute wieder, oh, der Herr sprach, endlich werde ich meine Frau los. Jetzt, das kannst du nicht predigen, verstehst? Das kannst du gar nicht sagen. Aber der Petrus war so drauf. Seine Jünger waren alle so drauf, weil es ging nicht unter diesem Preis. Es ging nicht drunter. Es liegt an Petrus, Johannes, Jakobus, Thaddäus, Bartholomäus und wie sie alle hießen, die wir sowieso nicht kennen, ja, weil sie irgendwo in uns, bei uns gibt es nur so 3-4 Jünger, die wir überhaupt im Kopf haben, ja, irgendwie. Es liegt an diesen Elfen, dass wir heute glauben. Weil die haben einen Samen in die Welt reingesät und er war nicht mehr tot zu kriegen. Es liegt an ihnen. Was liegt an uns später, was nicht mehr umkehrbar ist? Jesus baut seine Gemeinde, ihr Lieben. Jesus baut nicht irgendwas. Er baut kein Ministry, er baut keinen Dienst, er baut keine Koalition, er baut kein irgendetwas, er baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Und für alle, die denken, wir hätten hier abgeschlafft, es gibt uns nicht mehr in Konstanz, das stimmt nicht. Uns gibt's, wir sind vital. Ein bisschen schmaler als früher, nochmal ein paar Dämonen raus. Noch ein paar Probleme weg, ein paar neue Probleme entdeckt. Aber wir merken, der Herr lässt nicht locker. Wir haben gesagt, Herr, bau deine Gemeinde. Wir haben so oft gebetet. Also ich habe so oft gebetet. Jesus, bau deine Gemeinde. Jesus, bau deine Gemeinde. Jesus, bau deine Gemeinde. Irgendwann hat er wohl mal gesagt, es sei doch sicher, ja. Und dann hat er angefangen, Dinge zu tun. Und die sind tough, die sind tough. Liebt die Bruderschaft, Leute. Es gibt keine Alternative als das Zusammenleben in den Häusern. Ist mir wurscht, wie du das nennst. Du kannst es Schlamassel nennen, du kannst Hauskirche nennen, du kannst, ist mir egal. Es geht nicht um Namen, irgendwas. Es geht um die Ekklesia im Haus. Es geht um die Ekklesia in der Stadt. Und es geht um die Ekklesia, die weltweit aufgerichtet wird. Das sind die 3 Dimensionen von Ekklesia und sonst kommt keine vor in der Bibel. Es gibt keine denominationelle Ekklesia, irgendwie die Netzwerkgemeinden, die paulinischen Gemeinden, die Methodisten, die Hillsong, die Vineyard, die weiß was ich was alles. Gibt's alles nicht. Sagt der Paulus, ist der Leib zerteilt, seid ihr wahnsinnig, das ist total vom Feind, das muss aufhören. Die Gemeinde im Haus ist dort, wo geschmiedet wird. Und wenn mehrere Häuser in einer Stadt anfangen, sich schmieden zu lassen, dann entsteht ein Leib in der Stadt. Deswegen sollten die allerdings in Kontakt stehen miteinander. Und ab und zu mal den Herrn befragen, was so los ist für die Stadt. Ja? Die Häuser sind nicht sich selbst genug, oh, wir sind das geilste Haus auf Erden. Bei uns ist richtig cool. Ja. Ihr schlaff Schnarchzapfen da drüben in Kreuzlinger Straße, du. Geht ja nix. Wir brauchen die Häuser, weil die Häuser sind der Ort, wo geschmiedet werden kann. Wenn ihr keine Häuser habt, in denen ihr dieses lebt, dann müsst ihr es anfangen zu leben. Es gibt keine Alternative dazu. Jesus gibt uns keine Alternative. Du kannst ja auch mit Jesus machen und dein Haus dauernd verlegen, ja. Und dauernd rumziehen kannst du auch machen. Aber zumindest müssen die Leute irgendwo die gleichen bleiben. Ja? Mal länger als 5 Monate. Oh, da haben wir schon mal wieder was Neues gemacht. Ja, was denn? Ja, irgendwie. Es gibt uns nicht mehr. Und wir müssen das immer wieder neu mit Leben füllen. Wir haben festgestellt, es ist sehr, sehr schwer, dass es lebendig bleibt und dass es nicht verkrustet und dass wir nicht 5 Konzeptideen nachgehen, sondern es muss immer wieder erweckt werden. Immer wieder neu erweckt werden. Immer wieder neu zum Leben erweckt werden. Aber was wir innen drin brauchen, ist nicht das Haus als Hauskirche, sondern wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen. Versteht ihr? Es ist nicht Selbstzweck, es ist nicht eine Strukturmaßnahme. Wir brauchen hinten dran, dass die Bruderschaft entsteht. Okay? Und so wie ich es gerade erklärt habe mit Jonathan und David. Sie hat nochmal gefragt, Definition von Bruderschaft, wie könnte man es erklären? Aus meiner Sicht ist Jonathan und David das Bild, um Bruderschaft zu verstehen. Du kannst auch Jesus als Vorbild nehmen, ja? Du musst halt sterben für deine Freunde. Dann musst du es. Jonathan hätte vielleicht auch überleben können, weiß man nicht, wenn es anders gelaufen wäre. Ich will noch auf was eingehen. David hat eine interessante Schau dort offenbart. Er sagt, wie sind die Helden gefallen, verloren die Waffen der Schlacht. Gott hat mir mal was gezeigt, als wir an der Grenze zu Schottland waren, auf der Insel. Und dann habe ich plötzlich im Geist ganz viele Waffen gesehen. Die lagen auf dem Boden, am ganzen Land. Und jetzt, ich bin ja der große Fan von der von der keltischen Kirche und dem, was Gott dadurch, durch diese Dimension auch uns als Erbe gegeben hat, ja. Aber warum liegen da die Waffen rum? Und dann höre ich, während ich diese Waffen sehe, höre ich dieses Lied von David. Wie sind die Helden gefallen, verloren die Waffen der Schlacht. Und in dem Moment wusste ich, das sind die Waffen der Reformation, die verloren gegangen sind. Es ist nicht schön, wenn die Sauls sterben, Leute. Auch wenn sie schon verworfen waren. Es ist nicht schön, wenn die vorigen Bewegungen kaputt gehen. Es ist nicht schön für uns, weil wir dann übernehmen können. Es geht was verloren, es geht was kaputt. Es geht im Volk Gottes was verloren. Und David wusste es. David hat das Volk Gottes richtig taxiert. Er hat nicht auf sich und sein Königreich geschaut. Er hat auf das Volk Gottes geschaut. Er hat gesagt, wie sind die Helden gefallen? Jetzt sind die Helden tot, die wir bräuchten, um jetzt dieses Land dahin zu bringen, wo Gott es haben will. Jetzt sind die Helden tot. Wisst ihr, wie viele Helden in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich kaputt gegangen sind? Und nie das gemacht haben, für was sie eigentlich berufen waren. Weil sie sind schon abgemurkst worden, abgetrieben worden, bevor es richtig losging. Und das im Wort sind wie im Geistlichen. Sie durften nie leben. Wie viele apostolische Figuren durften nie leben? Weil ihnen von vornherein gesagt wurde, ordne dich unter, du Sack. Und trotzdem steht in Hebräer, fügt euch euren Führern. Und das Wort hinten dran ist nicht besser als das Deutsche, ja, das uns erschaudern lässt, ja, sondern da steht der Hegemon hinten dran. Es gibt so eine starke Dimension von Führerschaft, die der Herr in sein Volk zurückbringen will, aber nicht hierarchische Ordnungen, wo irgendein König obendrauf sitzt, ein Menschengemachter. Wir haben das alles so kastriert nur erlebt, dass wir das alles nicht mehr mögen. Oder dass wir uns einfach sagen, oh, ich diene dem Pastor, mein Pastor. Wer ist denn dein Pastor? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, ja? Nicht der Pastor ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Da ist etwas, was geboren werden muss. Wir hatten heute den Psalm 22, ja? Ein Volk, was noch geboren werden muss, was noch gar nicht da ist, wird Gott ehren. Und wir könnten diese Generation sein, die entweder dieses Volk wird oder dieses Volk zur Geburt bringt. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, oder beides, oder irgendwie. Aber das ist in der Luft. Das ist in der Luft! Mit diesem Volk könnte Jesus seine Gemeinde endlich zeigen und sagen, guck mal, das sind meine Leute. Das sind meine Leute. Seht ihre Liebe an, die sie zueinander haben. Die sind doch alle verkracht, die Christen. Die können sich nicht einigen über gar nichts. Das ist bisher der Fall. Das muss anders werden. Diese Art von Leute, die Luther gespürt hat, die bräuchte es. Sie werden nur in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen hervorgebracht. Das ist Gottes Plan. In Notzeiten mag der Herr mal irgendwo welche irgendwie unterm Dornbusch aufwachsen lassen. Und dann musst du wie Nikolaus von Flüe in sauren Apfel beißen und das Ding durchziehen. Aber dann hast du auch eine krasse Ehre. Wir leben so für den Augenblick. Wir leben so für das Sichtbare. Wir leben so für diese Frucht, die man irdisch beurteilen kann. Dass wir gar nicht mehr mitkriegen, wie der Himmel dazu steht. Findet der Himmel das eine Frucht, was du hervorbringst? Oder findest halt du eine Frucht? Findet der Himmel, dass du fruchtbar bist? Oder sagt der Himmel, ich habe die Axt schon in der Hand. Wird an einen Feigenbaum dran gelegt, also fertig. Aber die Leute applaudieren dir immer noch, ob deiner gesalbten Predigen. Auf der Welt bist du da 1A-Star, GAR-TV, alles rückt an, wenn du irgendwas rufst. Ja? Aber der Himmel sagt, fertig. Es geht nicht. Wir können nicht diese Supermänner Gottes sein ohne Bruderschaft. Wir können nicht diese Supermänner und Frauen Gottes sein ohne im Verborgenen mit dem Vater. Wir können nicht diese Superapostel, diese Superanbeter, diese was weiß ich was alles sein, ohne. Ja, jetzt. Ohne dass wir echt zu Söhnen gemacht worden sind. Und nur Söhne können Brüder sein, ihr Lieben. Waisen sind keine Brüder. Nur Söhne sind Brüder. Und jetzt ist Sohnschaft, kann ich auch schon, aber ich werde es trotzdem machen. Aber das ist so schlimm, was ich im Moment über Sohnschaft höre. So ein Low-Level. Sohnschaft Light, ja. Es sind Söhne, ey, des Allerhöchsten und so. Kannst jetzt auch wieder schon ein Lied drüber machen, alles Halleluja, finden schon alle gut. Eine Sohnschaft ist die größte Herausforderung ever. Diese ganzen Dinge, die ich jetzt aneinander reihe, eins nach dem anderen, die müssen alle geschmiedet werden und herbeigeschmiedet wird es durch die Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und wir wundern uns, dass die Pforten der Hölle so erfolgreich sind in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Ja, weil keine Gemeinde da ist. Nichts, was der Himmel Gemeinde nennen würde. Oder sagen wir, hoffentlich wenig. Ich hoffe, so ein bisschen von seiner Art Gemeinde ist vielleicht schon unter uns. Vielleicht ist es nicht viel, aber vielleicht so ein kleines bisschen davon, okay? Vielleicht ist es bei dir ein kleiner Funke. Ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit, die Gemeinde, die Jesus Christus baut. Und deswegen brauchen wir die ganzen Dinge, über die wir reden, Apostel, Propheten. Wir brauchen Älteste, wir brauchen nicht einen Hirtendienst, um ein Schaf zu betreuen. Ja? Der Hirte ist immer noch der Herr. Wir brauchen den Hirtendienst, der dafür zuständig ist, das Aufseheramt auszuführen als Älteste einer Stadt, um, wenn der Erzhirte Jesus offenbar wird, diesen Prozess zu gestalten, bis Jesus offenbar wird und dann die Siegeskrone zu empfangen. Die Siegeskrone für den Hirtendienst gibt es nicht, weil die Gemeinde so groß geworden ist in deiner Superverwaltung. Die gibt es dafür, dass der Erzhirte Jesus unter euch sichtbar werden konnte. Das ist der Hirtendienst. Und der Hirtendienst wird von Ältesten ausgeführt, die für eine Stadt eingesetzt sind und nicht irgendwo für so eine Truppe hier, für ein Netzwerk, für eine kleine Gemeinde oder so irgendetwas. Älteste sind zu einer Stadt gehörig. Studier es in der Bibel, bitte. Es ist was vom Allerwichtigsten. Die Voraussetzungen für Ältestenschaft sind so horribel, dass man denkt, in den letzten 500 Jahren wird es keinen Ältesten weit und breit geben. Wir haben es trotzdem probiert und es ist tough. Älteste müssen auch geschmiedet werden. Das war das erste Mal, wo wir das Schmieden gelernt haben, die ältesten Schmiede. Die fallen auch nicht vom Baum. Okay? Ich hoffe, dass wir alle etwas spüren können. Ich glaube, dass Reformation ein Geist ist. Ich sage das nicht bei allem. Ich weiß, es gibt Christen, die haben für alles einen Geist. Der Geist von hier, der Geist von da und so weiter. Aber ich glaube, Reformation ist ein Geist. Das behaupte ich, okay? Steht nicht in der Schrift drin. Ich sehe aber die Wiederherstellung aller Dinge, die scheint in diese Richtung zu gehen. Und diese Wiederherstellung aller Dinge, ich inklusive der Hütte Davids, inklusive der Wahrheiten Gottes, inklusive dieses Lebensstils, wie es in Hebräer 12 beschrieben wird. Wir sind nicht gekommen zu dem, was betastet werden kann, zum angezündeten Feuer und dem Dunkeln und zu der Posaune und zu all den Sachen am Berg Sinai, die wir alle tausendmal gepredigt gehört haben. Sondern ihr seid gekommen, ihr seid zu dem allem nicht gekommen. Und jetzt kommt, sondern ihr seid gekommen, und dann kommen lauter Sachen, die wir die letzten 1000 Jahre fast nie gepredigt gehört haben. Ihr seid gekommen zum Berg des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen, nicht hier zum Dornbusch, der brennt auf der Erde. Ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung an geistlichen Orden. Ihr seid nicht gekommen zum am Grabe vom Smith Wigglesworth Grave Soaking Mental Crabbing und alles mögliche am Grab abzuholen, sondern ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Die zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Wir sind nicht auf der Erde im Gemeinderegister angeschrieben, wir sind im Himmel angeschrieben, oder nicht? Wir sind gekommen zu all diesen Sachen, zu Blut der Besprengung, das da redet bessere Dinge als das Blut Abels. Wir sind gekommen zu Dingen, die nicht auf dieser Erde zu Hause sind. Wir sind gekommen zu den himmlischen Dingen. Wir machen keine Wallfahrt jedes Jahr ins irdische Jerusalem, Galater 4, was immer in Sklaverei bringt. Sondern wir sind, wenn wir wallfahren, dann wallfahren wir wie Abraham, der die Stadt erwartet hat, die Grundlagen hat, deren Gott und Baumeister Gott selbst ist. Der hat vor tausenden von Jahren, hat Abraham dafür gelebt, dass irgendwann diese Stadt endlich runterkommt. Wir denken immer, wir predigen es auf alles. Wir denken immer, der Abraham, der hat da seine Erfüllung gehabt dass der Isaak dann gekommen ist. Und dass da Tausende und Millionen nach ihm nachfahren wurden. Nein! Abraham, steht im Hebräerbrief, hat was ganz anderes erwartet. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat. Und dafür hat er sein Leben lang gelebt, für diese Stadt, die Grundlagen hätte. Und jetzt, ein paar tausend Jahre später, sind wir an dem Punkt, wo das passieren könnte. Vielleicht. Das ist Reformation. Die Reformation unserer Wünsche und Sehnsüchte. Die Reformation unserer Ausrichtung, was wir erreichen wollen. Die Reformation unseres Fokuses und unserer Kraftinvestition. Die Zeit, wie wir sie einsetzen, die wir haben. Wohin wir unsere Kraft fließen lassen. Dass wir sie für Freunde einsetzen und unser eigenes Leben niederlegen. Das ist Reformation. Reformation ist, dass wir Jesus seine Gemeinde bauen lassen und nicht selbstherrlich sagen, Gemeinde braucht's eh nicht mehr. Hör auf mit dem Konzept-Scheiß. Ja. Ich bin auch nicht so sehr der Konzept-Freak, ja. Aber ich weiß eines, es braucht die Gemeinde Jesu, dass sie konstituiert wird vom Herrn, nicht im Verein. Wir alle gründen gleich einen Verein. Nein, das hat mit dem Verein doch nichts zu tun. Das ist überhaupt kein Verein. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Hallo, du kannst keinen Verein für gründen. Da lacht der Himmel, ich weiß nicht, was er macht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß eins, es gibt kein Vereinswesen im Himmel. Solches. So, also was diese Gemeinde der Erstgeborenen, Leute, da will ich noch was sagen. Weil viele Christen heute immer noch, unser Erstgeborener. Ja? Mittlerweile haben wir ja wieder 5 oder 10 Kinder. Wir sind auch so ein Karnickelverein. Wo dauernd irgendwo wieder ein neues Kind an den Start kommt und so. Ich finde das super, ja. Also es ist nicht negativ gemeint, ja. Aber und dann kommt wieder diese Erstgeborene-Nummer. Oh, der Erstgeborene. Leute, hallo, haben wir es verpasst oder was? Wir sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Da war ich unser Erstgeborener. Oh, da so, du ganz heilig und so weiter. Der kriegt auch den heiligsten Namen, ja. Das ist ja manchmal krass, was wir da so von Namen ausdenken, ja, so irgendwie so Seraphim und Cherubim, ja. Das ist, ja. Weil wir halt wollen, dass irgendwie unser Kind so ganz beim Herrn ist und so, ja. Die Reformatoren, die müssen geschmiedet werden, Leute. Wir müssen geschmiedet werden. Es geht weniger um Reformation als um Reformatoren. Okay? Wenn das im Schwarzwald, in der Schilte, ja, in Peterzell und in sonst wo, ja, wenn das überall an den Start gehen würde, dass wir da unser Leben einsetzen füreinander. Nicht nur die Sache, Jesu braucht Begeisterte. Der Geist sucht sie noch unter uns. Oder? Nee. Es wird in uns etwas zur Geburt gebracht. Wir müssen nicht begeistert werden, weil der Geist in uns zu etwas hinzieht, was anders ist. Okay? Reformation wird die Gemeinde Jesu Christi hervorbringen. Reformation wird die Wiederherstellung aller Dinge freisetzen, inklusive der Gesellschaftsordnungen, der Friedensordnungen, der Völker. Ja, einer völlig anderen Versorgung, wie auch immer man das in Zukunft nennt, was wir heute Energie nennen. Eine Freisetzung vom Joch, von irgendwelchen seltsamen Stürmen und Gewittern und Zerstörungen und sonst irgendetwas. Das sind keine Wehen der Endzeit, behaupte ich. Das werden wir morgen noch anschauen, aber sondern es ist etwas, was drauf wartet. Die ganze Schöpfung wartet drauf. Der Baum draußen wartet drauf, dass der leichte Sommerregen auf ihn fällt, weil die Gerechten Gottes in dieser Stadt ein Klima freigesetzt haben. Sind wir für Klimaveränderung? Ja. Wir wollen überall das Klima haben, was der Herr in dem Land will. Ja? Ich bin für Klimaveränderung. Menschgemachte Klimaveränderung, die wir herbeibeten. Ich habe es heute schon mal gesagt, ich will, dass die Antarktis lebt, weil in der Bibel steht, dass die Wüste hat er zu einem Quellort gemacht. Der Herr steht an einer anderen Stelle, er hat die Erde nicht als Wüste erschaffen, das ist die größte Wüste der Erde, die muss grün werden. Ah, das Wasser. Leute, wir brauchen Reformatoren, die eine Denkweise haben, die sich vorstellen können, was da passieren könnte, damit das ganze Ding lebt. Die Sahara, die ganzen Wüsten da, ja. In Israel sind wir auch froh, wenn Bäumchen gepflanzt werden. Warum nicht mal an anderen Orten? Warum nicht für ein Eskimo? Es gibt nicht nur Israel, ihr Lieben. Preis den Herrn für Israel, aber es gibt nicht nur Israel. Der Jesus Christus ist für alle gestorben. Für alle unter uns. Selbst für uns Deutsche. Ich hoffe, ihr könnt in eurem Geist was spüren, dass Reformation etwas so Umfängliches ist, was dein ganzes Sein erfordert. Es ist nichts, was wir hier konzeptionell schnell erklären könnten. Es ist nichts, wo wir sagen, 1, 2, 3, Reformation herbei. Ja. Es ist etwas, was geboren wird im Miteinander. Es ist etwas, was du nicht als Superhero alleine zeugen kannst. Sorry. Ja. Das wird nicht passieren. Die Ehre bekommt der Herr. Wenn es gut läuft. Wie können wir, die wir noch Ehre voneinander nehmen, glauben? Es geht nicht. Also, warum ist das Glaubenslevel bei uns so niedrig? Vielerlei Hinsicht. Weil so viel Ehre nehmen und geben da ist. Ich habe mir das Fache so überlegt, wie kann ich jetzt irgendwie meine Freude zum Ausdruck bringen, dass du da bist, Olga, ja? Ohne diesen Klassiker zu bringen, ey, es ist so ein Privileg für uns, dass du jetzt heute Abend hier bist und so der Vorrunner vor dem Herrn. Weißt du, aber ich will es ausdrücken, ich freue mich für die Generation, die vor uns gelebt hat und was freigesetzt hat und wir können in eure Ernte eintreten. Ich freue mich da drüber. Ich freue mich da wirklich drüber. Es ist nicht um Ehre geben. Die Ehre kriegt der Herr. Und der Herr sagt, ich teile meine Ehre mit niemandem, noch meinen Ruhm mit den Götterbildern. Können wir auch vorne das Kreuz und unser Logo, unser Gemeindelogo vorne hinbringen. Der Herr teilt seine Ehre nicht mit dem Logo. Der Herr teilt seine Ehre nicht mit unserer Art von Gemeinde, wie wir sie bauen. Der Herr ist eifersüchtig. Und das ist, was in der Luft ist, Leute. Das ist der Geist der Reformation. Wenn ich jetzt heute höre, Revolutos und Reform weiß der Geier was alles, dann sage ich mir, wow, meine Güte, ey. Es gibt so viel Zeug jetzt. Ich weiß nicht, habt ihr mal Reformatoren treffen dürfen? Ich meine die Wolke der Zeugen. Die gelebt haben vor 500 Jahren. Wisst ihr, wir gehen an die Gräber der Revivalists. Heutzutage wird das immer populärer. Ich frage mich, hey, ich habe mich immer gefragt, wo Katholizismus herkam. Mit den ganzen Reliquien, jetzt weiß ich's. Ich habe echt gedacht, aus dem Grab ist was zu holen. Und das ist, was viele heute machen. Es ist wirklich krass. Aber was sucht er den Toten bei den Lebenden? Er ist nicht hier. Der ist auferstanden. Hat der Engel sofort klar gemacht, brauchst nicht ans Grab. Das Grab ist leer, Edge. Wie viele Gräber, glaubt ihr, sind überhaupt gar nicht mehr voll von denen, zu denen sie pilgern an die Gräber? Weil sie auch keine Verwesung gesehen haben und noch aus dem Sarg wegentrückt wurden. Wir denken, wir können da noch was saugen. Ja. Das ist echt voll krass. Aber wisst ihr, mit dem haben viele nicht Probleme. Wenn du aber sagst, du pass mal auf, ich traf da kürzlich den Martin Luther im Geiste. Sagen sie, bei dir noch alles klar, ja. Weil wir immer am Berg Sinai hängen bleiben, an diesen irdischen Zeichen, Wundern, Dornbusch, rauchender Berg, irgendwas Spektakuläres. Aber wir sind dazu nicht gekommen. Wir können aufhören, diese Dimension zu predigen. Weil wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und darum, da wir diese Wolke von Zeugen um uns haben, ermatten wir nicht, so steht es im Hebräer 12, könnt ihr nachlesen, und legen ab die uns so leicht umstrickende Sünde. Wisst ihr, dass die Wolke der Zeugen, wenn sie uns Zeugnis ablegt, was sind ja Zeugen, dass sie uns mehr ermutigen, unseren Lauf zu laufen, als alles andere, was es gibt zur Ermutigung? Mal abgesehen von Jesus selbst und dem Heiligen Geist und naja, okay, ja. Aber ich meine jetzt wirklich so, auf der Erde ist keine andere Dimension, die dich so ermutigt, die so leicht umstrickende Sünde der Kompromisse und sonst irgendetwas abzulegen und den Lauf zu laufen, weil du siehst, sie sind den Lauf auch gelaufen. Und da wir die nun haben, um uns herum, da wir hier ein Erbe haben, in deiner Stadt, in meiner Stadt, ein Erbe von Märtyrern, ein Erbe von denen, die für Gott gelebt haben. Darum ermatten wir nicht. Und ihnen zu begegnen, ist eine der größten Ehren, die es gibt. Eine der größten Freuden, die es gibt. Das ist für mich eine größere Ermutigung. Ich bin zum Teil sehr sicher, wäre ich nicht solchen Sachen begegnet, hätte ich irgendwann die letzten Jahre einen Löffel hingeschmissen. Weil manchmal sind die Kämpfe tough. Reformatoren haben kein easy Leben, ja. Die liegen nicht im Liegestuhl im Fünf-Sterne-Hotel die ganze Zeit rum. Nicht, dass sie es nicht dürften, aber höchstwahrscheinlich, meistens ist es halt mal nicht so. Ist auch recht, wenn der Herr mal irgendwie eine Segnung freisetzt. Das ist super, ja. Ich bin da voll dafür. Das ist nicht so eine Armutsding. Ich mache keinen auf Franziskus hier. Ja. Aber ich glaube, dass es eben diese Bereitschaft, im Notfall Aeroflot Cargo zu fliegen, ja. Was es auch immer braucht, ja. Du weißt, ich bin voll vom Herrn Königskind, ich könnte First Class Swiss einchecken, ja. Und dann fließt der Aeroflot Cargo, weil du wieder auf einer Mission bist, einer nicht refinanzierbaren Pioniersituation. Versteht ihr? Das ist kein Armutsevangelium. Das ist einfach nur diese Bereitschaft, das anders drauf zu sein und die Reichtümer der Welt irgendwie hinten vorbeischleichen zu lassen. Ich hoffe, wir können das spüren, dass da etwas in unserer Luft liegt. Das ist, Leute, unser Erbe. Das ist das Erbe der deutschsprachigen Nationen, das Erbe der Reformation. Und das, was bisher gefehlt hat, war nicht etwa der Geist der Reformation, sondern es waren die Reformatoren, die Menschen, die geschmiedet worden sind. Und ich wünsche mir, dass der Herr unter uns diese Tage was erweckt. Und egal, wo wir zurück heimfahren, wo du zu Hause bist, hier in Konstanz, dort, wo du hin musst, dort, wo irgendwo du herkommst, egal wo, in Rheinland-Pfalz, an der Nordsee, in Augsburg, Halleluja, in überall in der Schweiz, in Österreich leben. Dass wir anfangen, dorthin zurückzugehen und dass wir anfangen, Bruderschaften vom Herrn schmieden zu lassen. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, ja, jetzt machen wir es mal wie in den Verfolgungsgebieten, Pakistan. Du weißt eins ganz genau statistisch, wenn wir uns das nächste Mal treffen, 5 von uns sind eh nicht mehr da, 10 von uns sind im Gefängnis und warten auf ihren Tod. Das ist alles ein bisschen einfacher, ja. Weil es ist relativ klar geregelt. Wir brauchen jetzt nicht immer so einen Sehnsuchtsanfall kriegen oder sowas. Aber wir wissen eins, wenn wir uns dann wieder treffen würden in einem Jahr, dann wäre irgendwo an all diesen Orten, die wir repräsentieren, hätte der Herr die Erlaubnis bekommen, Bruderschaft ins Leben zu rufen und uns zueinander zu stellen in einer Art und Weise, wie wir vielleicht überhaupt noch nicht mal Vorbilder haben. Aber die Liebe, diese Art von Liebe, keiner hat größere Liebe, als dass es sein Leben gibt für Freunde. Diese Liebe würde unter uns leben. Was wäre denn das? Was wäre das? In Hallau, in Wilchingen, selbst in Wollmating. Heiliger Geist, ich wünsche mir das so sehr. Geist der Reformation. Ruf und erweck die Reformatoren. Erweck die Helden. Sende sie ins Tal hinab. Die Banner dieser Armee der Morgenröte, sie sind dunkel. Die Dimension der Feuer ist mit ihnen. Die Armee des neuen Tages und das Volk der Morgenröte, sie haben so eine andere Art, wie sie drauf sind. Sie sind hingegeben. Sie sind nicht religiös verklemmt irgendetwas, aber sie sind nicht so komisch locker, so easy. Ja? Sie sind voller Bewusstsein. Sie sind voller Tatendrang, aber sie sind nicht aktivistisch. Sie halten es aus, dass mal 10 Tage nichts passiert. Sie sind miteinander in dieser Armee zusammengerufen, um auf diesen neuen Tag zu warten. Und ich wünsche mir, dass dieser neue Tag, dass er anbricht in dieser Zeit. Sonne der Gerechtigkeit, Morgenstern, geh auf in unserer Zeit. Wer überwindet, dem werde ich den Morgenstern geben. Leute, und das sind alles die Dinge, die haben wir teilweise und vielleicht ganz viel davon auch schon vor 2 Jahren thematisch gehabt. Und jetzt haben wir aber nochmal gemerkt, wie der Herr sagt, und lebt ihr es dann echt? Lebt ihr es? Bleibt es Theorie? Ist es eine tolle Lehre? Ist es eine Wahrheit? Oder lebt ihr es? Oh, und das wird der Herr überprüfen, Leute. Aber er wird es auch in deiner Gemeinschaft überprüfen. Wir können gerade viel Zeugnis geben, wie er es bei uns nochmal überprüft hat. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt mache, das soll 2 Dinge sein. Das soll die Art von Lobpreis sein, die wir heute dem Herrn nicht mit Instrumenten bringen. Weil ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, den Herrn so ehrt, dass er Freude dran hat, dass wir uns dem aussetzen. Dass wir sagen, komm, komm, Heiliger Geist, komm, Geist der Reformation, Morgenstern, geh auf. Und morgen hatte jemand eine Vision, während wir so zusammensaßen und die ersten Sachen besprochen haben, wo dieser Stern wie zur Geburt von Jesus aufgegangen ist. Leute, wenn der aufgehen würde, versteht ihr? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sein Name ist Wunderrat, gnadenvoll, Friedenfürst, weiß ich was. Ewiger Vater. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Diese Generation, der Herr Herrschaft geben dürfte. Echte Herrschaft, nicht geklaute Herrschaft. Versteht ihr? Nicht dieses charismatisch dominierenmäßige Herrschaft. Ich bin jetzt hier der Chef. Versteht ihr? Sondern diese, und ein Kind ist uns geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben. Und auf Sohnschaft, Schultern wird Herrschaft gegeben. Amen. So, und das bin ich, glaube ich, am Ende meiner Ausführung. Ich weiß nicht, ob ihr das mit in eure Unterkunft heute Nacht mitnehmen könnt. Irgendwie. Okay? Könnt ihr jetzt irgendwie, können wir es schaffen, dass wir nicht einfach irgendwie umschalten auf unseren Business as usual Modus und dass wir irgendwie mit dem Herrn reden darüber. Vielleicht musst du mal Hiob 38 lesen und feststellen, ich kann, und da sagt Gott vieles, und muss sagen, alle Antwort auf alles, was Gott fragt, ist nein, 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 kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gemacht. Und vielleicht kommst du dieses Mal an den Punkt, wo du sagst, aber Herr, ich würde so gern in deinem Rat stehen. Ich würde so gern einer sein, dem du deine Geheimnisse anvertrauen kannst. Okay? Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir einfach kommentarlos auseinandergehen. Also morgen um 10 wieder sehen. Und nimm diesen Geist der Reformation auf. Vielleicht sitzt du dich noch einen Moment hin und redest mit dem Herrn. Vielleicht gehst du extra sofort raus und redest dort mit dem Herrn. Ich weiß es nicht, was das Richtige ist, aber ich weiß nur eins. Wir sind vom Herrn hier zusammengerufen worden, weil er würde gern ein Volk finden, dem er seine Reformation anvertrauen kann, die er zu Reformatoren machen kann. Okay? Ist gut? Sehen wir uns morgen.